Centralizētais eksāmens vācu valodā. Augstākais mācību satura apguves līmenis.
Hallo, dies ist der Hörtest in Deutsch. Der Hörtest besteht aus drei Aufgaben. Jede Aufgabe hören Sie zweimal. Aufgabe 1. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit.
Das Tagebuchschreiben als eine alte Kulturtechnik. Wer tut das? In welchem Lebensalter? Schreibt man besser mit dem Stift oder am Computer? Spontan oder bedacht? Darf man Tagebuchnotizen korrigieren? Wer sollte sie lesen? Und überhaupt, worin besteht der Unterschied zwischen einem Tagebuch und einem Blog? Alle Fragen an Olaf Georg Klein, den Autor und Coach aus Berlin.
Ich habe es schon oft bereut, dass ich keine Tagebuchschreiberin geworden bin. Habe es irgendwann als Kind schon aufgegeben und dann auch nie wieder angefangen. Immer mal zwischendurch gedacht, als Studentin, wenn man dann die berühmten Tagebücher liest, ja, wäre doch vielleicht auch schön, dein Leben ein bisschen festzuhalten.
Naja, es braucht ein gewisses Selbstwertgefühl, um überhaupt erst mal anzufangen. Und ich kann eigentlich nur Leute ermuntern, die auch schon mal geschrieben haben, sich einfach wieder ein Tagebuch zu nehmen und einfach mal loszuschreiben. Denn Tagebuchschreiben ist ja nicht sowas wie eine lästige Pflicht. Aber Tagebuchschreiben ist ein absolutes Reich der Freiheit. Sie können schreiben, was Sie wollen. Niemand zensiert, niemand kontrolliert. Sie können auch Tage aussetzen. Sie können auch einfach mal nur vor dem Tagebuch sitzen, ruhig werden. Und dann schreiben Sie rein, heute nichts geschrieben. Das ist ein berühmter Eintrag von Kafka.
Weil Sie den Namen Franz Kafka schon erwähnen, das ist ja ein interessanter Moment, diese Tagebücher von großen, bedeutenden Schriftstellern.
Ja, genau. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Autoren, die nie daran gedacht haben, dass ihr Tagebuch jemals veröffentlicht wird. Und die sind eigentlich viel spannender. In dem Moment, wenn ich dran denke, dass mein Tagebuch irgendwann veröffentlicht werden könnte, fange ich schon an zu fälschen. Wenn wir jetzt mal von Thomas Mann die Tagebücher sehen, ist ja sehr interessant, dass er seine frühen Tagebücher alle vernichtet hat. Nämlich genau die, die wirklich noch authentisch waren, als er noch nicht so berühmt war.
Werden jetzt mittlerweile Tagebücher eher im Netz geschrieben? Wenn man so an die Blogs denkt, an Accounts in sozialen Medien, sind das neue, moderne Formen des Tagebuchs?
Nein, eher nicht. Das ist einfach immer eine gewisse Art von Marketing im weitesten Sinne. Man schreibt für ein Publikum und man versucht, anderen ein bestimmtes Bild von sich zu vermitteln. Es geht darum, sich möglichst interessant darzustellen. Und da ist es ganz dicht zum Blog quasi, dass ich gut dastehe, dass ich mich präsentiere, dass ich vor anderen gut aussehe. Das kann interessant sein, gewisse Einblicke in eine fremde Lebenssituation geben. Aber das ist eben nicht das, was ich unter Tagebuchschreiben verstehe.
Was verstehen Sie unter einem authentischen Tagebuch?
Authentische Tagebücher haben eine ganz andere Tiefendimension, weil sie ungeschützt und nicht kalkulierend geschrieben werden, ohne den ständigen Seitenblick auf einen zukünftigen Leser. Erst dann sind sie wirklich radikal ehrlich. Und das ist hier wichtig. Einem authentischen Tagebuch fehlt das Ausgewogene und das Bedachte. Es ist wild oder widersprüchlich. Erst dann können Sie, wenn Sie dann später Ihr eigenes Tagebuch lesen, daraus wirklich Nutzen ziehen. Alles andere ist, wie gesagt, Reklame, Marketing und Selbstdarstellung.
Die Frage, die immer auftaucht, wenn es ums Tagebuchschreiben geht: Darf man das Tagebuch von anderen Menschen heimlich lesen?
Nein, auf gar keinen Fall. Das sollten Sie weder sich noch anderen antun. Es gibt dann riesige Missverständnisse darüber. Wenn man nämlich das Tagebuch von jemand anderem liest und dann auch heimlich liest, dann vermutet man ja, dass derjenige da das Wahrste des Wahren und seine eigentlichen Gedanken reingeschrieben hat. Aber trotzdem ist Tagebuchschreiben eine Momentaufnahme. Ich kann in einem Moment schreiben, boah, das geht mir völlig auf die Nerven. Und einen Tag später denke ich, ach, wie ging es mir gestern? Wenn jetzt nur der eine Teil gelesen wird, dann kriegt der andere natürlich eine völlig falsche Information. Und gleichzeitig ist es so, dass er nicht wirklich nachfragen kann, denn er hat einen Tabubruch begangen. Und zuzugeben, dass man heimlich ein Tagebuch gelesen hat, das ist eine Katastrophe.
Ist ein Tagebuch auch eine gute Form, die Zeit ein wenig anzuhalten? Hat das Tagebuchschreiben auch diese Funktion?
Ja, auf jeden Fall. Man beschreibt im Tagebuch wie in Zeitlupe etwas. Also eine bestimmte Situation, die vielleicht nur 10 Sekunden gedauert hat, die können Sie über eine ganze Seite ausdehnen. Und dann, wenn Sie am Ende des Jahres Ihr Tagebuch nochmal durchlesen, vielleicht an 1, 2 Tagen, dann geht das ganze Jahr nochmal an Ihnen vorbei. Sie können sich natürlich auch viel besser an Details erinnern, die andere längst vergessen haben.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit für die Aufgabe.
Das Tagebuchschreiben als eine alte Kulturtechnik. Wer tut das? In welchem Lebensalter? Schreibt man besser mit dem Stift oder am Computer? Spontan oder bedacht? Darf man Tagebuchnotizen korrigieren? Wer sollte sie lesen? Und überhaupt, worin besteht der Unterschied zwischen einem Tagebuch und einem Blog? Alle Fragen an Olaf Georg Klein, den Autor und Coach aus Berlin.
Ich habe es schon oft bereut, dass ich keine Tagebuchschreiberin geworden bin. Habe es irgendwann als Kind schon aufgegeben und dann auch nie wieder angefangen. Immer mal zwischendurch gedacht, als Studentin, wenn man dann die berühmten Tagebücher liest, ja, wäre doch vielleicht auch schön, dein Leben ein bisschen festzuhalten.
Naja, es braucht ein gewisses Selbstwertgefühl, um überhaupt erstmal anzufangen. Und ich kann eigentlich nur Leute ermuntern, die auch schon mal geschrieben haben, sich einfach wieder ein Tagebuch zu nehmen und einfach mal loszuschreiben. Denn Tagebuchschreiben ist ja nicht sowas wie eine lästige Pflicht. Aber Tagebuchschreiben ist ein absolutes Reich der Freiheit. Sie können schreiben, was Sie wollen. Niemand zensiert, niemand kontrolliert. Sie können auch Tage aussetzen. Sie können auch einfach mal nur vor dem Tagebuch sitzen, ruhig werden. Und dann schreiben Sie rein, heute nichts geschrieben. Das ist ein berühmter Eintrag von Kafka.
Weil Sie den Namen Franz Kafka schon erwähnen, das ist ja ein interessanter Moment, diese Tagebücher von großen, bedeutenden Schriftstellern.
Ja, genau. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Autoren, die nie daran gedacht haben, dass ihr Tagebuch jemals veröffentlicht wird. Und die sind eigentlich viel spannender. In dem Moment, wenn ich dran denke, dass mein Tagebuch irgendwann veröffentlicht werden könnte, fange ich schon an zu fälschen. Wenn wir jetzt mal von Thomas Mann die Tagebücher sehen, ist ja sehr interessant, dass er seine frühen Tagebücher alle vernichtet hat. Nämlich genau die, die wirklich noch authentisch waren, als er noch nicht so berühmt war.
Werden jetzt mittlerweile Tagebücher eher im Netz geschrieben? Wenn man so an die Blogs denkt, an Accounts in sozialen Medien, sind das neue, moderne Formen des Tagebuchs?
Nein, eher nicht. Das ist einfach immer eine gewisse Art von Marketing im weitesten Sinne. Man schreibt für ein Publikum und man versucht anderen ein bestimmtes Bild von sich zu vermitteln. Es geht darum, sich möglichst interessant darzustellen. Und da ist es ganz dicht zum Blog quasi, dass ich gut dastehe, dass ich mich präsentiere, dass ich vor anderen gut aussehe. Das kann interessant sein, gewisse Einblicke in eine fremde Lebenssituation geben. Aber das ist eben nicht das, was ich unter Tagebuchschreiben verstehe.
Was verstehen Sie unter einem authentischen Tagebuch?
Authentische Tagebücher haben eine ganz andere Tiefendimension, weil sie ungeschützt und nicht kalkulierend geschrieben werden, ohne den ständigen Seitenblick auf einen zukünftigen Leser. Erst dann sind sie wirklich radikal ehrlich. Und das ist hier wichtig. Einem authentischen Tagebuch fehlt das Ausgewogene und das Bedachte. Es ist wild oder widersprüchlich. Erst dann können Sie, wenn Sie dann später Ihr eigenes Tagebuch lesen, daraus wirklich Nutzen ziehen. Alles andere ist, wie gesagt, Reklame, Marketing und Selbstdarstellung.
Die Frage, die immer auftaucht, wenn es ums Tagebuchschreiben geht: Darf man das Tagebuch von anderen Menschen heimlich lesen?
Nein, auf gar keinen Fall. Das sollten Sie weder sich noch anderen antun. Es gibt dann riesige Missverständnisse darüber. Wenn man nämlich das Tagebuch von jemand anderem liest und dann noch heimlich liest, dann vermutet man ja, dass derjenige da das Wahrste des Wahren und seine eigentlichen Gedanken reingeschrieben hat. Aber trotzdem ist Tagebuchschreiben eine Momentaufnahme. Ich kann in einem Moment schreiben, boah, das geht mir völlig auf die Nerven. Und einen Tag später denke ich, ach, wie ging es mir gestern? Wenn jetzt nur der eine Teil gelesen wird, dann kriegt der andere natürlich eine völlig falsche Information. Und gleichzeitig ist es so, dass er nicht wirklich nachfragen kann, denn er hat einen Tabubruch begangen. Und zuzugeben, dass man heimlich im Tagebuch gelesen hat, das ist eine Katastrophe.
Ist ein Tagebuch auch eine gute Form, die Zeit ein wenig anzuhalten? Hat das Tagebuchschreiben auch diese Funktion?
Ja, auf jeden Fall. Man beschreibt im Tagebuch wie in Zeitlupe etwas. Also eine bestimmte Situation, die vielleicht nur 10 Sekunden gedauert hat, die können Sie über eine ganze Seite ausdehnen. Und dann, wenn Sie am Ende des Jahres Ihr Tagebuch nochmal durchlesen, vielleicht an 1, 2 Tagen, dann geht das ganze Jahr nochmal an Ihnen vorbei. Sie können sich natürlich auch viel besser an Details erinnern, die andere längst vergessen haben.
Jetzt haben Sie 1 Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Aufgabe 2. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit.
Person 1.
Wir haben jetzt schon viel zu wenige Arbeitskräfte, ist ein Fakt. Überall wird gejammert. Restaurants müssen schließen, weil sie keine Mitarbeiter finden. Einen Handwerkertermin zu bekommen, das dauert ewig, weil es zu wenige sind. Das wäre ein echter Pluspunkt, gerade beim Fachkräftemangel, wenn man zum Beispiel eine 4-Tage-Woche anbietet. Viele Jüngere erwarten das sogar von einem guten Job. Im Kampf um die Fachkräfte ist das ein wichtiges Fund. Die Unternehmen sind zufrieden, die Mitarbeiter auch. Es gibt weniger Krankheitsfälle. Dazu passen die Studien aus Großbritannien. Es gibt auch noch eine aus Island, aus den USA. Bei uns wird das auch gerade getestet. Die Ergebnisse sehen überall ähnlich aus. Dadurch, dass Arbeitskräfte immer knapper werden, haben sie auch mehr Macht. Der Arbeitsmarkt hat sich da so radikal verändert. In den 90ern mussten die Menschen, wenn sie solche Sachen formuliert hätten, solche Wünsche gefordert hätten, Angst haben, arbeitslos zu werden. Die Zeiten sind jetzt vorbei.
Person 2.
Wir haben ja gefragt, ob die 35-Stunden-Woche für alle unmöglich oder vielleicht doch machbar ist. Und vielleicht müssen wir die Frage ein bisschen umformulieren. Lohnt es sich, die 35-Stunden-Woche auszuprobieren, mit so ein bisschen Mut und Fantasie mal neu zu denken? Das finde ich auf jeden Fall. Und es ist ja auch noch die Frage, ob wir wirklich alle immer nur 4 Tage die Woche oder 35 Stunden arbeiten wollen. Das mag sich ja auch im Laufe eines Lebens ändern. Wenn ich jung bin, bin ich vielleicht total agil und will mehr arbeiten, dann reduzieren, wenn ich Familie habe und später nochmal durchstarten. Aber vielleicht behält John Maynard Keynes ja doch recht. Der berühmte britische Ökonom, der hat nämlich 1930 schon gesagt, dass im Jahr 2030 15 Stunden in der Woche reichen, um gut leben zu können. Was machen wir jetzt? Es gibt noch keine seriösen Studien, wie sich kürzere Arbeitszeiten langfristig auswirken, und trotzdem ist der Wunsch bei den Menschen groß. Sie wollen weniger arbeiten, mehr Zeit für sich, für die Familie haben, aber sie wollen deshalb halt nicht weniger verdienen. Und das zeigt ein Blick auf Frankreich. Dort wurde schon im Jahr 2000 die 35-Stunden-Woche per Gesetz eingeführt. Und so ganz glücklich sind sie damit nicht geworden.
Person 3.
Generation Z ist nicht faul. Wir wollen arbeiten, wir wollen unseren Teil beitragen, aber einfach anders. Ich weiß, wenn es mir hier nicht gefällt, dann gehe ich jetzt und morgen habe ich was anderes. Oder mache erstmal jetzt 2 Wochen Pause, 3 Monate Pause und wird schon was finden, weil auf dem Arbeitsmarkt gibt's genug für mich. Mir geht's gar nicht darum, dass ich den ganzen Tag irgendwie Kaffee trinken will, Avocado-Toast auf Bali essen will. Darum geht's mir überhaupt nicht. Ich will aber einfach nicht so arbeiten, wie es vielleicht meine Eltern die ganze Zeit gemacht haben. Ich sag immer, Krankenhäuser oder keine Ahnung, die müssen Tag und Nacht funktionieren. Aber gerade bei Jobs, wo es möglich ist, dass man da jetzt, sage ich mal,
ein Standardbeispiel, eine Kernarbeitszeit 8 bis 17 Uhr drin sitzen muss und warten muss, bis die Stunde rum ist und dann kann man nach Hause gehen. Das ist seit über 100 Jahren so, ja, und das Standard, das gelebte Arbeitszeitmodell, aber das ist nicht mehr so, wie man arbeiten möchte oder wo es auch sinnvoll ist. Ich finde es immer spannend, gerade aus Politik-Ecke zu hören, dass wir einfach mehr arbeiten müssen und damit ist das Problem gelöst. Der Hintergrund dahinter war, wir haben Fachkräftemangel, demografischer Wandel, wir haben nicht genug Leute, die die Arbeit leisten. Ob ich 40 oder 42 Stunden arbeite, wird nicht das Problem in Deutschland lösen. Von Fachkräftemangel, von Rentenarmut und Altersarmut und sonst was.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit für die Aufgabe.
Person 1.
Wir haben jetzt schon viel zu wenige Arbeitskräfte, ist ein Fakt. Überall wird gejammert. Restaurants müssen schließen, weil sie keine Mitarbeiter finden. Einen Handwerkertermin zu bekommen, das dauert ewig, weil es zu wenige sind. Das wäre ein echter Pluspunkt, gerade beim Fachkräftemangel, wenn man zum Beispiel eine 4-Tage-Woche anbietet. Viele Jüngere erwarten das sogar von einem guten Job. Im Kampf um die Fachkräfte ist das ein wichtiges Fund. Die Unternehmen sind zufrieden, die Mitarbeiter auch. Es gibt weniger Krankheitsfälle. Dazu passen die Studien aus Großbritannien. Es gibt auch noch eine aus Island, aus den USA. Bei uns wird das auch gerade getestet. Die Ergebnisse sehen überall ähnlich aus. Dadurch, dass Arbeitskräfte immer knapper werden, haben sie auch mehr Macht. Der Arbeitsmarkt hat sich da so radikal verändert. In den 90ern mussten die Menschen, wenn sie solche Sachen formuliert hätten, solche Wünsche gefordert hätten, Angst haben, arbeitslos zu werden. Die Zeiten sind jetzt vorbei.
Person 2.
Wir haben ja gefragt, ob die 35-Stunden-Woche für alle unmöglich oder vielleicht doch machbar ist. Und vielleicht müssen wir die Frage ein bisschen umformulieren. Lohnt es sich, die 35-Stunden-Woche auszuprobieren, mit so ein bisschen Mut und Fantasie mal neu zu denken? Das finde ich auf jeden Fall. Und es ist ja auch noch die Frage, ob wir wirklich alle immer nur 4 Tage die Woche oder 35 Stunden arbeiten wollen. Das mag sich auch im Laufe eines Lebens ändern. Wenn ich jung bin, bin ich vielleicht total agil und will mehr arbeiten, dann reduzieren, wenn ich Familie habe und später nochmal durchstarten. Aber vielleicht behält John Maynard Keynes ja doch recht. Der berühmte britische Ökonom, der hat nämlich 1930 schon gesagt, dass im Jahr 2030 15 Stunden in der Woche reichen, um gut leben zu können. Was machen wir jetzt? Es gibt noch keine seriösen Studien, wie sich kürzere Arbeitszeiten langfristig auswirken und trotzdem ist der Wunsch bei den Menschen groß. Sie wollen weniger arbeiten, mehr Zeit für sich, für die Familie haben, aber sie wollen deshalb halt nicht weniger verdienen. Und das zeigt ein Blick auf Frankreich. Dort wurde schon im Jahr 2000 die 35-Stunden-Woche per Gesetz eingeführt und so ganz glücklich sind sie damit nicht geworden.
Person 3.
Generation Z ist nicht faul. Wir wollen arbeiten, wir wollen unseren Teil beitragen, aber einfach anders. Ich weiß, wenn es mir hier nicht gefällt, dann gehe ich jetzt und morgen habe ich was anderes. Oder mache erstmal jetzt 2 Wochen Pause, 3 Monate Pause und wird schon was finden, weil auf dem Arbeitsmarkt gibt es genug für mich. Mir geht es gar nicht darum, dass ich den ganzen Tag irgendwie Kaffee trinken will, Avocado-Toast auf Bali essen will. Darum geht es mir überhaupt nicht. Ich will aber einfach nicht so arbeiten, wie es vielleicht meine Eltern die ganze Zeit gemacht haben. Ich sag immer, Krankenhäuser oder keine Ahnung, die müssen Tag und Nacht funktionieren. Aber gerade bei Jobs, wo es möglich ist, dass man da jetzt, sage ich mal, ein Standardbeispiel, eine Kernarbeitszeit 8 bis 17 Uhr drin sitzen muss und warten muss, bis die Stunde rum ist und dann kann man nach Hause gehen. Das ist seit über 100 Jahren so, ja, und das Standard, das gelebte Arbeitszeitmodell, aber das ist nicht mehr so, wie man arbeiten möchte oder wo es auch sinnvoll ist. Ich finde es immer spannend, gerade aus Politik-Ecke zu hören, dass wir einfach mehr arbeiten müssen und damit ist das Problem gelöst. Der Hintergrund dahinter war, wir haben Fachkräftemangel, demografischer Wandel, wir haben nicht genug Leute, die die Arbeit leisten. Ob ich 40 oder 42 Stunden arbeite, wird nicht das Problem in Deutschland lösen. Von Fachkräftemangel, von Rentenarmut und Altersarmut und sonst was.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Aufgabe 3. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit.
Die Liebe fürs Leben treffen, die Geburt eines Kindes, endlich den Traumjob finden. Unter den Ereignissen wie diesen verstehen fast alle Menschen Glück. Es sind Glücksgipfel im Leben. Aber auf diese Gipfel allein kann man nicht bauen. Viel wichtiger finden Glücksforscher eine positive Emotionsbilanz und die Zufriedenheit mit dem Leben. Sie messen deshalb meistens Zufriedenheit und verwenden die Begriffe Glück und Zufriedenheit synonym. Die Forscher fragen die Menschen nach positiven und negativen Emotionen. Sie analysieren soziale und ökonomische Phänomene, zum Beispiel das Pro-Kopf-Einkommen, die durchschnittliche Lebenserwartung, die soziale Unterstützung. So entstehen Rankings der Zufriedenheit. Besonders glücklich sind die Menschen in Nordeuropa. Warum? Genug Geld zum Leben zu haben, ist zwar für die meisten Menschen eine Voraussetzung für ein zufriedenes Leben, aber Geld und Besitz können die Zufriedenheit nur bis zu einer gewissen Grenze vergrößern. Wer reich ist, wird nicht glücklicher, wenn er noch reicher wird. Entscheidender als materielles Wohl sind laut letzten Studien die Entwicklungsmöglichkeiten, die eine Gesellschaft den Menschen bietet. Deswegen bekommen die skandinavischen Länder im Weltglücksreport jedes Jahr extrem gute Noten. Früher glaubten die Menschen, dass ihr Schicksal vorherbestimmt ist. Heute dominiert die Vorstellung von Glück als Möglichkeit, sich selbst zu entfalten. Glück gilt als herstellbar und machbar. Der 71-jährige frühere Lehrer Ernst Fritz Schubert hat viele Jahre ein Zentrum beruflicher Schulen in Heidelberg geleitet. Dort gab es viele Probleme. Irgendwann fragte sich Fritz Schubert, warum er und seine Kollegen sich immer wieder vor allem mit den Symptomen beschäftigen müssen. Der Pädagoge sagt, junge Menschen müssen große Entwicklungsaufgaben auf dem Weg zum Erwachsenwerden lösen. In der Schule wird darauf viel zu wenig geachtet, weil vor allem das Lernen wichtig ist. Fritz Schubert wollte aber die Jugendlichen bei ihrer Entwicklung unterstützen und ihre Persönlichkeit stärker machen, als Prophylaxe gegen Probleme. Das war der Anfang des Schulfachs Glück. Gemeinsam mit Psychologen und anderen Pädagogen entwickelte Fritz Schubert ein Konzept. 2007 startete der Glücksunterricht als Modellversuch an seiner Schule. Inzwischen wird Glück in Deutschland an mehr als 180 Schulen unterrichtet. Fritz Schubert erinnert sich so: Am Anfang gab es einige Skeptiker. Es gab Bedenken, dass Glück nicht lernbar ist. Aber das zeigt nur eine sehr eingeschränkte Sichtweise von Glück. Zufriedenheit und Glück resultieren auch aus Haltungen und Einstellungen, die man ändern und lernen kann. Im Unterricht sprechen die Lehrer mit den Schülern über ihre Gefühle, Wünsche und Lebensziele. Gespräche über diese Themen sind für viele Jugendliche neu. Viele haben davon noch nie so intensiv über sich und ihr Leben nachgedacht.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit für die Aufgabe.
Die Liebe fürs Leben treffen, die Geburt eines Kindes, endlich den Traumjob finden. Unter den Ereignissen wie diesen verstehen fast alle Menschen Glück. Es sind Glücksgipfel im Leben. Aber auf diese Gipfel allein kann man nicht bauen. Viel wichtiger finden Glücksforscher eine positive Emotionsbilanz und die Zufriedenheit mit dem Leben. Sie messen deshalb meistens Zufriedenheit und verwenden die Begriffe Glück und Zufriedenheit synonym. Die Forscher fragen die Menschen nach positiven und negativen Emotionen. Sie analysieren soziale und ökonomische Phänomene, zum Beispiel das Pro-Kopf-Einkommen, die durchschnittliche Lebenserwartung, die soziale Unterstützung. So entstehen Rankings der Zufriedenheit. Besonders glücklich sind die Menschen in Nordeuropa. Warum? Genug Geld zum Leben zu haben, ist zwar für die meisten Menschen eine Voraussetzung für ein zufriedenes Leben. Aber Geld und Besitz können die Zufriedenheit nur bis zu einer gewissen Grenze vergrößern. Wer reich ist, wird nicht glücklicher, wenn er noch reicher wird. Entscheidender als materielles Wohl sind laut letzten Studien die Entwicklungsmöglichkeiten, die eine Gesellschaft den Menschen bietet. Deswegen bekommen die skandinavischen Länder im Weltglücksreport jedes Jahr extrem gute Noten. Früher glaubten die Menschen, dass ihr Schicksal vorherbestimmt ist. Heute dominiert die Vorstellung von Glück als Möglichkeit, sich selbst zu entfalten. Glück gilt als herstellbar und machbar. Der 71-jährige frühere Lehrer Ernst Fritz Schubert hat viele Jahre ein Zentrum beruflicher Schulen in Heidelberg geleitet. Dort gab es viele Probleme. Irgendwann fragte sich Fritz Schubert, warum er und seine Kollegen sich immer wieder vor allem mit den Symptomen beschäftigen müssen. Der Pädagoge sagt, junge Menschen müssen große Entwicklungsaufgaben auf dem Weg zum Erwachsenwerden lösen. In der Schule wird darauf viel zu wenig geachtet, weil vor allem das Lernen wichtig ist. Fritz Schubert wollte aber die Jugendlichen bei ihrer Entwicklung unterstützen und ihre Persönlichkeit stärker machen, als Prophylaxe gegen Probleme. Das war der Anfang des Schulfachs Glück. Gemeinsam mit Psychologen und anderen Pädagogen entwickelte Fritz Schubert ein Konzept. 2007 startete der Glücksunterricht als Modellversuch an seiner Schule. Inzwischen wird Glück in Deutschland an mehr als 180 Schulen unterrichtet. Fritz Schubert erinnert sich so: Am Anfang gab es einige Skeptiker. Es gab Bedenken, dass Glück nicht lernbar ist. Aber das zeigt nur eine sehr eingeschränkte Sichtweise von Glück. Zufriedenheit und Glück resultieren auch aus Haltungen und Einstellungen, die man ändern und lernen kann. Im Unterricht sprechen die Lehrer mit den Schülern über ihre Gefühle, Wünsche und Lebensziele. Gespräche über diese Themen sind für viele Jugendliche neu. Viele haben davon noch nie so intensiv über sich und ihr Leben nachgedacht.
Jetzt haben Sie eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Somit ist der gesamte Hörtest zu Ende.